Viele Menschen heutzutage fühlen sich ohne Macht, ohne Einfluss auf das, was um uns herum geschieht. Es sind ja schwierige Zeiten.
Die kleine Welt, die du gestalten kannst, die hat auch eine Auswirkung auf die andere große Welt. Und dafür sollen wir dankbar sein, dass wir nicht einfach festgelegt sind und ohnmächtig sind.
Wie haben Sie denn gelernt, die spirituellen Werte mit dem strategischen Denken zu verbinden und nicht in einem Widerspruch zu sehen?
Für mich ist Geld immer dazu da, den Menschen zu dienen. Und wenn ich die Menschen mit ihren Fähigkeiten aktiviere, dann haben die Lust und dann wird das Ergebnis auch stimmen.
Sie haben in einem Buch geschrieben, Demut ist der Mut, sich seinen eigenen Schatten anzusehen.
Das täte vielen Führungskräften gut, weil dann stelle ich mich nicht über die anderen, bin auf der gleichen Ebene, bin verbunden. Und kann trotzdem was bewirken.
Ich komme jetzt mal auf die Kirche zu sprechen. Braucht die Kirche eine neue Strategie?
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Und gemeinsam im Dialog mit echten Strategiemachern und Top-Führungskräften wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischen Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür sind wir heute an einen ganz besonderen Ort gefahren, Jürgen. Ja. Wir hatten eine weite Reise. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig sehr, heute hier zu Gast sein zu dürfen bei Pater Anselm Grün. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben lange darauf hingefiebert, waren schon oft in Ihren Seminaren hier in der Abtei Münster-Schwarzach. Aber ich würde Sie trotzdem nochmal für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen, was quasi unmöglich ist, doch nochmal unserem Publikum vorstellen. Heute quasi in unserer Jahresabschlussfolge, Jürgen. Es ist noch ein bisschen sonnig, das heißt, die haben wir jetzt im Herbst aufgenommen und sie kommt erst im Winter. Also ist jetzt nicht der Klimawandel, der das hier so warm ausschauen lässt, sondern wir sind einfach ein bisschen früher dran. Aber ich glaube trotzdem, genau die richtige Zeit, einmal ein bisschen zurückzuschauen, aber auch nach vorne und das auch mit Ihnen zu tun. Denn Sie, Pater Anselm Grün, sind ja Benediktinermönch hier in der Abtei Münster-Schwarzach, Bestsellerautor von über 300 Büchern, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden und ja weltweit wirklich ein Millionenpublikum, man kann sagen, Jürgen, inspiriert haben, inklusive unser beider Natur. Und deshalb freuen wir uns wirklich sehr. Sie waren, glaube ich, über 3 Jahrzehnte auch Zellerer hier der Abtei. Das bedeutet für die, die sich da nicht so auskennen, ich muss das auch nachlesen, gebe ich zu, der sich um die wirtschaftlichen Belange des Klosters kümmert. Ich weiß nicht, würde man das CFO vielleicht so sagen in einem Unternehmen?
Ja, es ist so.
Ja, ließe sich so übersetzen. Okay, sehr gut. Und sind quasi eine absolute Instanz, wenn es darum geht, Spiritualität, Ökonomie, Werte, Führung, Sinn und Strategie zu verbinden. Also Jürgen, wir hätten uns quasi keinen besseren Gast wünschen können für die Jahresabschlussfolge.
Ja, in der Tat. Und Pater Anselm, Sie wissen, unser Motto ist ja, Hoffnung ist keine Strategie. Das ist zumindest die wirtschaftliche Perspektive oder die Perspektive von Strategen. Aber Hoffnung ist natürlich ein wesentlicher Wert in der christlichen Tradition. Und darüber würde ich gerne am Anfang mal mit Ihnen sprechen. Ich habe in Ihrem neuen Buch Aus der Hoffnung leben einen schönen Satz gefunden, der da heißt: Hoffnung ist Gnade, ein Geschenk. Unsere Antwort darauf ist Dankbarkeit. Wie hoffnungsvoll sollten wir denn in die Zukunft blicken und wie dankbar sollten wir sein?
Hoffnung heißt nicht die Augen verschließen und Hoffnung heißt auch nicht Erwartungen. Die Erwartungen können sehr schnell enttäuscht werden. Aber Hoffnung heißt, selbst wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, ich bleibe ein Hoffender. Und Hoffnung, dass irgendwie das Gute sich doch durchsetzt und immer wieder neue Aufbrüche kommen. Und dafür sollen wir dankbar sein, dass wir nicht einfach festgelegt sind und ohnmächtig sind. Viele erleben ja heute die Situation als ohnmächtig. Und Ohnmacht führt eher zur Aggression oder zur Resignation. Beides erleben wir in unserer Gesellschaft. Und da ist die Hoffnung eine wichtige Kraft, Leben zu wecken.
Ja, lassen Sie mich gleich dran anschließen. Ohnmacht heißt ja im Prinzip ohne Macht. Und viele Menschen heutzutage fühlen sich ohne Macht, ohne Einfluss auf das, was um uns herum geschieht. Es sind ja schwierige Zeiten. Die Demokratie ist in Gefahr. Wie sehen Sie das, ohne Macht zu sein? Und was können wir tun?
Es gibt immer einen Raum, wo ich auch handeln kann. So beim Krieg, den kann man jetzt nicht abschaffen. Aber eine vergessene Parallele, die mir: Er macht Friedensgebete und manche sagen, das hat er eh keinen Zweck. Aber er sagt, solange wir beten, hoffen wir. Und wenn wir hoffen, gehen wir anders in die Gesellschaft hinein. Da spalten wir nicht, sondern infiltrieren wir die Gesellschaft auch mit Energie. Hoffen heißt eben nicht die Augen verschließen, sondern die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Und trotzdem, Hoffnung ist ja auch etwas Aktives. Also ich bin nicht einfach passiv, weil in der Passivität, dann wird man aggressiv. Das erleben wir in unserer Gesellschaft. Wenn wir die Resignation oder die Aggression und zu wissen, ich bin nicht total ohnmächtig, ich kann immer etwas tun. Auch manche erleben auch in der Firma sich als ohnmächtig. Dann sage ich, das ist immer ein Spielraum. Du musst deinem Chef nicht so viel Macht geben und freue dich auf ein paar Mitarbeiter, mit denen du gut dich unterhältst. Dann gestaltest du auch etwas. Und die kleine Welt, die du gestalten kannst, die hat auch eine Auswirkung auf die andere große Welt.
Ist sozusagen auch eine Voraussetzung, um dann überhaupt auch strategisch handeln zu können.
Ja.
Ja. Wenn ich Sie so in all Ihren verschiedenen Rollen, die Sie in Ihrem Leben heute noch auch begleiten teilweise, auch als Manager des Klosters, so nenne ich das jetzt mal, wie haben Sie denn gelernt, die spirituellen Werte mit dem strategischen Denken zu verbinden und nicht in einem Widerspruch zu sehen? Das ist häufig, insbesondere wenn wir so mit Non-Profit-Organisationen arbeiten, kommt das häufig. Also wie kann ich denn eigentlich wirtschaftlich handeln, auch nach Profit streben und gleichzeitig diese Werte bewahren?
Gut, für mich ist die Kreativität ganz wichtig. Also wenn ich ständig nur den Mitarbeitern vermittle, ihr müsst mehr arbeiten, sonst werden wir insolvent, das finde ich fantasielos. Mhm. Ich habe halt auch mit Fantasie gearbeitet. Wir hatten kaum Geld, als ich angefangen habe. Ich habe halt auch Geld gemacht, indem ich Schulden aufgenommen habe, die besser angelegt habe. Mhm. War natürlich ein Risiko, aber wenn man langen Atem hat, kann man auch da was machen. Und für mich ist Geld immer dazu da, den Menschen zu dienen. Und wenn ich Ziele habe, für mich war das erste Ziel, dass die 300 Menschen gerne hier arbeiten. Mhm. Und das war für mich eine Form von weltlicher Seelsorge. Also nicht mit frommen Worten, sondern wenn ich dafür sorge, dass den Menschen, dass die gerne arbeiten, Kreativität enthalten können. Das heißt nicht, dass ich mich nur wohlfühle. Also gerne arbeiten heißt ja auch was leisten, etwas tun, gemeinsam Freude haben, etwas zu bewirken. Und dann tue ich den Menschen auch etwas Gutes.
Absolut. Ich schließe vielleicht daran nochmal an. Also wichtig, sich Ziele zu setzen. Wie kommt man dann zu den richtigen Prioritäten bei beschränkten Ressourcen? Sind wir quasi bei Strategie, nicht so viele finanzielle Mittel. Vielleicht, und wenn man heute hierher kommt, ich kenne es sozusagen nicht von früher, aber es ist ja schon ein beeindruckender auch Wirtschaftsbetrieb, der hier sozusagen nebenher läuft. Wie finden Sie da oder haben Sie die richtige Balance gefunden, die richtigen Prioritäten zu setzen?
Gut, ich habe die Ziele nicht äußerlich gesetzt, dass wir das erreichen, das Ergebnis erreichen, sondern ich habe angesetzt bei den Menschen, sage, führen heißt Leben wecken in den Menschen. Mhm. Und wenn ich Leben wecke, Vertrauen stifte, die Menschen mit ihren Fähigkeiten aktiviere, dann haben die Lust und dann wird das Ergebnis auch stimmen. Ja. Also ich darf die Menschen nicht den Zahlen unterordnen, sondern muss beim Menschen anfangen und die Hoffnung, dass dann die Zahlen auch stimmen.
Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI ein klares Ziel. Wir wollen die Strategiearbeit von mühsamer Fleißarbeit befreien und dabei weniger Copy-Paste, weniger endlose PowerPoint-Schlachten produzieren und dafür mehr Fokus auf den wirklich wichtigen Themen haben. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal braucht es doch eine wirklich knackige und richtig stark visuelle Präsentation, die ein Thema auf den Punkt bringt. Zum Beispiel fürs Download-Meeting, ein Board-Meeting oder auch für den großen Auftritt. Und da kann ich nur sagen, vertraue ich persönlich immer unseren Freunden von iPointing, dem absoluten Qualitätsmarktführer, wenn es um das Thema PowerPoint geht. Und deshalb geht da auch unsere klare Empfehlung hin. Wenn ihr nochmal eine PowerPoint braucht, dann wendet euch einfach an die Kollegen von iPointing. Link zu iPointing findet ihr dazu in unseren Shownotes. Das war die Werbung.
Ich komme jetzt mal auf die Kirche zu sprechen als Institution. Die christliche Kirche, also katholisch und evangelisch, schließe ich damit ein, steht ja vor großen Herausforderungen. Mitgliederschwund, alle möglichen Themen, die Kirche belasten. Braucht die Kirche, die katholische Kirche, als größtes Unternehmen, würde ich mal sagen, der Welt, eine neue Strategie?
Nicht im Ganzen, aber sie braucht zum Beispiel in Deutschland sicher eine neue Strategie, mehr auf die Menschen zu hören, anstatt fertige Antworten zu geben, die an den Menschen vorbeigehen. Das ist eine wichtige Strategie. Natürlich geht es auch um Strukturen, die müssen sicher auch geändert werden. Aber die Strukturen allein machen noch keine lebendige Kirche. Mhm. Es braucht auch eine gesunde Spiritualität, dass die Menschen spüren, Spiritualität ist etwas, was mir hilft zu leben, gut zu leben, Lust am Leben zu haben. Und da ist die Kirche sicher, momentan beide Kirchen haben eher so einen depressiven Zug und keinen Zug der Hoffnung.
Vielleicht, wenn ich daran anschließen darf, Spiritualität oder wie viele das vielleicht auch übersetzen, Sinn stiften dann heute in der Unternehmensführung. Wir reden alle vom Purpose und dem Sinn. Und häufig haben wir den Eindruck, da werden Leitbilder gebaut, die Menschen eher zum Leiden bringen. Also wirklich auch, also die nicht inspirieren und quasi die Organisation und Menschen quasi mittragen. Was kann man in der Wirtschaft oder auch als Unternehmenslenker von der benediktinischen Tradition lernen?
Sie haben recht, viele Leitbilder, die klingen so moralisierend. Wir müssen das und das erreichen und die erzeugen dann eher schlechtes Gewissen oder Depressivität oder Burnout. Bilder sind für mich wichtiger als Leitlinien, weil Bilder wollen sich einbilden, so sagt Platon, der größte griechische Philosoph, und bringen uns in Berührung mit unseren Kräften, mit unserer Energie. Mhm. Und ich nehme gern so ein Bild aus der Bibel, wie Jesus die gekrümmte Frau wieder aufrichtet. Und ich sage, wir führen dann gut, wenn die Menschen aufrichter nach Hause gehen. Das ist jetzt keine direkte Handlungsanweisung, aber es ist vielleicht ein Bild, wenn ich mit jemandem spreche. Mhm. Ich möchte den nicht belehren, sondern das Ziel, wie kann der sich aufrichten? Und jeder hat schon mal erfahren, wenn mir jemand sagt, jetzt fühle ich mich das erste Mal richtig verstanden, dann wird er aufrecht von einem weggehen. Und dann habe ich auch das Gefühl, das tut mir als Führungskraft auch gut, wenn jemand aufrechter von mir weggeht. Also es ist ein Gewinnverhältnis. Das andere ist so, wenn Ziele durchgepaukt werden, dann erzeugen sie das Gegenteil. Das zweite ist, Benedikt macht keine zu großen Worte über die Gemeinschaft. Und ich erlebe immer, wenn Firmen zu große Worte machen, wie toll wir sind, dann erzeugt es gerade das Gegenteil.
Okay.
Weil da gibt es eine Gegenkraft. Wir sollen bescheiden einfach sagen, wir bemühen uns. Natürlich gibt es auch Konflikte, aber wir sind auf dem Weg, ehrlich damit umzugehen. Viele sagen, wir wollen eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, aber die Führungskräfte strahlt unbewusst Misstrauen aus, weil sie sich selber nicht trauen, weil sie ihre eigene Wahrheit nicht sehen. Oder ein schönes Bild, das ist ja auch wieder biblisch, wenn wir sagen, Liebe ist wichtig, aber Liebe ist deswegen ein großes Wort. Ich sage, Liebe heißt Verbundenheit. Und wo Verbundenheit ist, ist Kreativität. Mhm. Und das ist so, da fühlen wir uns verbunden. Wenn ich mit Menschen spreche, bin ich da immer der Größere, der sich über die anderen stellt, oder bin ich verbunden? Und wenn Verbundenheit ist, dann entsteht Leben, dann entsteht Kreativität.
Mhm. Es gibt ja viele Unternehmen, die ja sofort immer auch schon von der Familie sprechen, in der sie dann da arbeiten. Das wäre sozusagen auch schon nochmal ein Schritt zu viel. Verbundenheit reicht aus.
Ja, Familie, es klingt auch sehr schön, dass in Familie sich versteht, aber es entspricht oft nicht der Wirklichkeit.
Mhm. Absolut, absolut.
Wir hatten ja vorhin schon mal den Begriff der Dankbarkeit angesprochen, hatten Sie ja auch erklärt. Jetzt möchte ich einen anderen Begriff nochmal in die Waagschale werfen. Unter den Führungsprinzipien der Benediktiner, die ich so mitbekommen habe, ist Demut sehr wichtig. Und Sie haben in einem Buch geschrieben, Demut ist der Mut, sich seinen eigenen Schatten anzusehen. Wie demütig empfinden Sie denn die Wirtschaftslenker oder auch unsere Politiker?
Gut, viele müssen sich nach außen hin immer groß darstellen und hat man nicht den Mut, sich den eigenen Schatten zu stellen und der eigenen Wahrheit. Demut heißt ja vom Lateinischen humilitas. Humus ist die Erde, mit die Erdhaftigkeit anzunehmen, mit beiden Füßen auf der Erde stehen, nicht abheben. Ja, das ist kein moderner Begriff, aber der täte vielen Führungskräften gut, weil dann stelle ich mich nicht über die anderen, bin auf der gleichen Ebene, bin verbunden und kann trotzdem was bewirken. So manche haben Angst, wenn sie auf der gleichen Ebene stehe, kann ich nichts bewirken, ich muss von oben herab befehlen. Aber wenn ich verbunden bin, nimmt der andere viel eher das an, was ich ihm sage.
Mhm. Wir sind dann auch im Zweifel, ne? Ich ergänze mal Demut dann noch mit Dienen, sich in den Dienst einer Sache zu stellen und sich nicht selbst so wichtig zu nehmen. Ich glaube, dann sind wir da auf dem richtigen Weg.
Ja, Dienen ist auch wichtig, aber Dienen heißt ja nicht sich klein machen, sondern dem Leben dienen. Ich habe es dann übersetzt, Leben hervorlocken in den Menschen. Mhm. Das ist sicher wichtig. Oder auch der Firma dienen, dass es der Firma gut tut und nicht, dass ich mich groß darstelle.
dann ich setze mal nochmal weiter an. Wir leben jetzt in Zeiten, die sind laut, schnell. Alle sagen, so viel Veränderungen gab es noch nie. KI, viele, insbesondere in Deutschland, jetzt 3 Jahre in der Rezession. Was würden Sie sagen, braucht Führung heute, um da ein Gegengewicht darzustellen, um auf Perspektiven aufzuzeigen und dieser ja schon fast, ich nenne das jetzt mal Erschöpfungskultur, die quasi schon, die viele schon befallen hat, was entgegenzusetzen?
Gut, für mich haben die Firmen eine ganz wichtige Aufgabe, eine andere Kultur zu schaffen. Also nicht nur ein Ergebnis zu haben, sondern eine Kultur des Miteinanders. Und ich sage, wie eine Firma miteinander lebt, das prägt auch die Gesellschaft. Und insofern haben die Firmen eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Und vielen gelingt es durchaus. Die haben Migranten integriert, die sind offen für viele Menschen. Und das ist so die Aufgabe der Firmen. Und da halt nochmal auf das Thema Strategie oder Ziele zurückzukommen. Sie sagen, überhaupt keine Strategie. Bei einer Firma hat einer auch gesagt, ja, Hoffnung ist kein Begriff der Betriebswirtschaft, aber er hat gespürt, sie ist viel wirksamer, weil sie emotional ist. Die Strategie ist rational und rationale Begriffe wecken kein Leben in mir. Emotionen bewegen etwas in mir und gerade die Hoffnung ist eine wichtige Kraft, die was bewegt.
Und im Idealfall kommt beides zusammen an der Stelle. Jetzt haben Sie ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr große Unternehmen und Unternehmenslenker auch beraten und zur Seite gestanden in vielen Prozessen. Sehen Sie da über die letzten Jahrzehnte auch eine Veränderung?
Doch, ich sehe durchaus eine Veränderung, dass viele Menschen wirklich merken, sie müssen menschlich führen, sie können nicht einfach nur von oben herab führen. Und viele bemühen sich wirklich, eine Kultur reinzubringen in die Firma. Und da habe ich schon auch Hoffnung, dass da sich was wandelt. Zum Beispiel Bodo Jansen war ja vor 15 Jahren das erste Mal hier, wo er nur auf Zahlen geachtet hat und gemerkt hat, es geht nicht weiter. Und der hat sein Unternehmen total umgewandelt und ganz viele folgen ihm und spüren, ja, das ist ein richtiger Weg.
Ich habe in der schreibenden Presse über Sie gelesen, dass Sie als Popstar des Geistlichen angesehen werden. Was motiviert Sie, nach über 300 Büchern noch weiterzumachen? Und wie empfinden Sie das, wenn über Sie gesagt wird, Popstar?
Gut, solche Begriffe liebe ich natürlich gar nicht. Aber was mich antreibt, ist, dass ich spüre, die christliche Botschaft ist wichtig für die Menschen. Die gibt Hoffnung, die hilft zu leben. Und da die Kirche heute kein so gutes Image hat, möchte ich einfach den Menschen zeigen, dass christliche Spiritualität menschenfreundlich ist und ja, eine Hilfe auch in dieser unklaren Zeit gut zu leben.
Ja, vielleicht zum Ende einer Folge. Ich weiß nicht, wie viele Fragen du ansonsten noch hast. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Aber jetzt so zum Jahresende ist ja immer Zeit der Reflexion. Und vielleicht so ein Ratschlag für unsere Zuhörer, sind meistens irgendwie Unternehmenslenker, große Strategen. Was würden Sie empfehlen, um in die Reflexion zu gehen, aber dann auch ins Handeln zu kommen?
Die Reflexion ist sicher zu überlegen, wie war das vergangene Jahr, ob es nicht so gut gelaufen, wofür bin ich dankbar, da ist die Dankbarkeit wichtig und man soll nicht sich beschuldigen, hätte ich doch anders entschieden, wäre ich doch anders gewesen, es ist so, wie es ist, also es ist auch wichtig und das Vertrauen, dass Gott das, was nicht optimal war, auch in Segen verwandeln kann, ob unsere Entscheidungen absolut richtig sind, können wir nicht allein entscheiden.
Absolut.
Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich habe bei Ihnen gelernt, dass Rituale sehr, sehr wichtig sind, einem bei der Selbstführung helfen können. Haben Sie eine Empfehlung, ein Ritual, das jeder nachvollziehen kann?
Gut, im Führungskapitel lade ich am Morgen, bevor Sie in die Arbeit gehen, mit dieser Segensgebärde den Segen zu den Mitarbeitern zu schicken. Dann gehe ich zu gesegneten Mitarbeitern. Die sind immer noch schwierig oder sind, wie sie sind, aber ich gehe mit einem anderen Blick zu den Mitarbeitern. Das ist wichtig, oder am Abend ein paar kurz innezuhalten und eben nicht zu grübeln, war alles richtig, sondern dankbar zurückzuschauen und den Tag loszulassen. Und Rituale schließen eine Türe und öffnen eine Türe. Und viele sind heute immer im Durchzug. Sie sind immer bei der Arbeit und bringen das auch nur mit nach Hause und das tut nicht gut.
Absolut.
Danke.
bei Deinsam Grün. Wir sagen ganz, ganz herzlich Danke für Ihre Zeit und für die Einsichten, die sehr einzigartig sind in diesem wundervollen Setting. Von daher alles Gute. Herzlichen Dank.
Danke. Danke.
Es ist wieder soweit. Ihr könnt Tickets buchen für unseren Strategy Summit 2026. Und dieses Mal sind wir wieder in München, wieder im Munich Urban Co-Lab der TU München oder der Unternehmertum. Und wir haben was Besonderes, nämlich wir haben zwei Tage dieses Mal, den 23. und den 24. April. Am ersten Tag gibt es sozusagen alles für Berater, Coaches und die, die es werden wollen. Unsere User-Community kommt zusammen, unterhält sich über neue Features, das Neueste mit KI in der Strategiearbeit. Und am zweiten Tag, da ist das C-Level zu Besuch, Unternehmer, Inhaber und alles, was im Management Rang und Namen hat. Und hier zeigen wir dann auch die neuesten Erfahrungen, echte Case-Studies aus echten Unternehmen mit echten Kunden von uns, die den Strategy Frame und die Strategy Frame AI angewandt haben. Von daher bucht jetzt eure Tickets in den Shownotes. Werbung Ende.